Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Nikolai von Dellingshausen zu Gast bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Nico, der mischt seit 4 Jahren vor allem auf der Challenge-Tour mit und ist einer, der einen etwas anderen Weg zum Profi gewählt hat als zum Beispiel Florian Fritsch oder auch Max Kiefer, die wir ja schon in dieser Interviewreihe gehört haben. Nico hat nämlich nicht schon früh alles auf die Karte Golf gesetzt, sondern zunächst sein Studium abgeschlossen und trotz Doppelbelastung Studium Golf gemerkt, dass vielleicht auch der Sprung ins Profi-Dasein durchaus für ihn eine gute Wahl sein könnte.
Wie kann das sein, dass ich immer besser werde, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr diesen hundertprozentigen Fokus auf mein Golfspiel gelegt habe, also wie ich es früher in früheren Jahren gemacht habe einmal.
Auch wenn er sich eigentlich eine ganz andere Karriere zunächst mal für sich vorgestellt hatte und auch da sollte es hoch hinausgehen, sogar im wahrsten Sinne des Wortes, das hört ihr gleich, doch dann wurde es eben Golf und die schnellen Erfolge, die gaben ihm dann auch irgendwo recht.
Das war schön. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Natürlich lief und läuft auch bis heute nicht immer alles glatt, aber den Spaß, den lässt sich Nikolai von Dellingshausen davon nicht verderben. Das merkt man ihm im Interview sehr deutlich an. Ruhig, souverän und auch selbstkritisch blickt er auf seinen Karriereweg und auch auf seine eigene Planung, die einem ganz festen Grundsatz folgt.
Die Karriere oder der Weg, den ich gehe, ist langfristig angelegt.
Und mit gerade einmal 27 hat er ja auch noch viele Jahre vor sich. Und was er sich in denen noch erträumt und was er plant und welche Rolle Mentaltraining dabei spielt, davon hat er mir im Interview erzählt. Und in diesem Interview blicken wir außerdem noch auf seine Anfänge und seinen Karriereweg zurück. Und er erklärt mir, warum das College in den USA nicht so sein Ding war, welche Gedanken ihm während der Corona-Krise jetzt durch den Kopf gehen und warum er mit 12, 13 Jahren aufgehört hat, Fußball zu spielen.
Also wenn du mal wirklich einen untalentierten Fußballer sehen möchtest, dann treffen wir uns mal.
All das und noch viel mehr gibt's jetzt im Interview mit Nikolai von Dellingshausen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Hallo Nico.
Hi Malte.
Wie geht's dir? Müssen wir fragen, aktuell in der Corona-Krise. Bist du gesund?
Ich bin gesund. Danke. Ich hoffe, du auch.
Zum Glück bisher in Isolation auch, damit man da auch gar nicht irgendwie groß in Berührung mit dem Virus kommt. Gilt für dich wahrscheinlich genauso. Wo erwischen wir dich gerade?
Ich bin gerade in Berlin bei meiner Freundin, die gerade arbeitet im Krankenhaus. Das heißt, die ist sowieso im Moment eher auf einem etwas höheren Stresspegel. Wobei es tatsächlich geht sogar. Also die Infektionswelle bzw. die Krankheitswelle ist eigentlich nicht so eingetreten, wie es prognostiziert war dort. Deswegen ist es im Moment noch okay. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Absolut. Dann sitzt du ja quasi an der Quelle. Informationen aus erster Hand.
Genau, richtig.
Kannst du diese Informationen dann auch für dich verwenden im Sinne von, du bist gewarnter als andere?
Also ich glaube, dass die Informationen, die in die Öffentlichkeit kommen, schon alle extrem akkurat sind. Was eben der Vorteil ist bei meiner Freundin, die ermahnt mich halt immer wieder, mir die Hände wirklich richtig zu desinfizieren und wasche sie jetzt mal 30, 40 Sekunden, weil das ist natürlich irgendwann richtig nervtötend, kannst du dir vorstellen. Mhm. Aber sie weiß gut und es ist auch ja auch richtig so, dass wenn das man so tut, ich mache mir da persönlich jetzt um mich selbst überhaupt keine Sorgen. Selbst wenn ich dieses Virus bekäme, würde ich behaupten, ich bin fit genug, um das einfach ja, abzukönnen. Aber es geht halt eher um meine Verwandten, um meine Eltern, Großeltern oder auch ihre Eltern, die halt eben etwas älter sind schon und dass man diese Leute auch generell in der Gesellschaft natürlich einfach schützt.
Wie gehst du denn jetzt aktuell damit um? Du bist dann natürlich auch hauptsächlich zu Hause. Wie ist das für einen Golfer, eingesperrt zu sein? Sonst seid ihr immer auf Reisen, immer weit in der Welt unterwegs, im Flieger von A nach B, jetzt im Homeoffice. Wie ist das für einen Golfer?
Es gibt zwei Phasen, die ich da durchgemacht habe und in der zweiten bin ich jetzt gerade. Die erste war so diese völlige Entgeisterung. Also ich hätte wirklich fast 2 Wochen gebraucht am Anfang, als die Maßnahmen dann richtig in Kraft traten und dann eben auch das Turnier in Kenia abgesagt wurde, wo ich eigentlich hätte spielen sollen. Da ging es mir wirklich richtig schlecht. Also da war ich zu nichts zu gebrauchen und auch unausstehlich, muss ich ehrlich gestehen, weil es war so, dass die jegliche Grundlage meines Berufs wurde quasi aus höherer Gewalt mir genommen. Und ich durfte nicht ins Fitnessstudio, ich darf nicht trainieren, die Plätze sind zu, dann werden Turniere abgesagt, dann natürlich jetzt nicht nur eins, sondern jetzt sind ja bis Juli alle Turniere weggefallen oder so gut wie alle. Und das ist natürlich etwas, wo ich am Anfang hatte ich wirklich länger gebraucht, um da in gewisser Weise eine Akzeptanz für zu finden. So, und das Ganze hat sich aber dann irgendwann in den letzten Wochen auch normalisiert, in Anführungszeichen. Und ich kann dieser Situation, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an vielleicht, aber ich kann dir richtig was abgewinnen mittlerweile.
Was?
Einfach diese Freiheit zu haben, mal ohne Druck, ohne einen Erfolgsdruck in dem Fall, den ich mir natürlich auch selbst mache, einfach mal zu Hause zu sein oder mich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt hätte oder in der Form zumindest nicht und der Intensität, weil es im Moment halt gar nicht anders geht. Und das macht auch richtig Spaß und ist sehr erfrischend und motiviert mich aber auch dann, eben wieder beim Golfen, wenn es wieder geht, so Gas zu geben und einfach die Freude daran wieder zu finden.
Was sind das für Sachen, die du jetzt gerade machst, die du eben lange nicht gemacht hast?
Also ich habe mir letztes Jahr eine Kamera gekauft, eine spiegellose Kamera von Sony und bin wieder in das Thema Fotografie und Videografie eingestiegen. Das ist eine Sache, die total Spaß macht und da investiere ich relativ viel Zeit rein im Moment. Denn ich lese immer wieder gerne auch diverse Bücher und informiere mich über XY Sachen, ob das jetzt irgendwas das zum Thema Finanzen ist oder mal einfach zum Abschalten wirklich. Ich lese gerne so Psychothriller. Das ist total komisch, ne? Zum Abschalten so einen Thriller zu lesen, aber ich mag es total gerne. Ich kann in so eine andere Welt mal eintauchen. Das mache ich sehr gerne. Natürlich packe ich zu Hause auch oder schlage im Netz, aber das kann ich halt viel weniger von der Zeit her viel kürzer nur machen, als wenn ich jetzt irgendwo auf dem Platz stehe.
Was sind das für Übungen, die du dann auch machst, auch wenn es jetzt reduziert ist? Und hast du da auch Kontakt zum Trainer?
Ich habe Kontakt zu meinem Trainer. Ich sende ihm auch zwischendurch mal Videos. Aber auch da ist ja eben das Social Distancing natürlich auch wird da angewandt. Dass eben auch er darf ja eigentlich in dem Sinne bei uns im Golfclub nicht unterrichten. Und das macht das Ganze natürlich auch schwieriger. Wir machen das halt eben über Ferndiagnose quasi. Gibt es zwei Videos und dann sage ich, hey, Roland, also Roland ist mein Trainer, Roland Becker aus Hobelrad, was sagst du dazu? Ich habe hier und die Sachen gesehen. Wie ist das auch so? Und dann sprechen wir uns da ab.
Wie funktioniert das aus deiner Sicht? Ist das erfolgsversprechend, anhand einer reinen Videoaufzeichnung dann auch tatsächlich am Schwung, an der Bewegung was zu feilen?
Ja. Also Roland und ich arbeiten schon seit 12 Jahren oder sowas zusammen jetzt. Das heißt, er kennt mich, er kennt meinen Schwung, er kennt meine Misshits und meine Flugkurven und alles. Und er weiß halt eben auch, welche quasi Bewegungsmuster immer wieder auftreten bei mir mal, wo ich ein Augenmerk drauf haben muss. Das Gute ist, das habe ich natürlich über die Jahre auch gelernt. Aber es ist natürlich trotzdem immer was anderes, nochmal mit dem Trainer dann da drauf zu schauen und zu sagen, hey, wie siehst du das? Ich würde jetzt die Bewegung, ich würde daran arbeiten. Siehst du das genauso? Und er sagt dann ja oder er sagt, nee, dann machen wir es anders.
Das Training am Schlag, an der Bewegung ist das eine. Das andere, was du seit 2018, habe ich gelesen, auch machst, ist sehr viel mental zu trainieren. Seit 2018 arbeitest du mit einer Mentaltrainerin zusammen, auch jetzt aktuell in der Situation. Und hat dir das auch geholfen, diesen, den du eingangs erwähnt hast, diesen Umkehrschwung quasi zu machen vom etwas frustriert sein zu dann doch der positiveren Herangehensweise auch an die Krise?
Definitiv, definitiv. Also ich arbeite mit Silke Lüdecke heißt sie, habe ich über das Nationalteam kennengelernt, 2018 im Januar, seit eben genau auch Januar 2018 zusammen und ist wirklich ein essentieller Teil meines Trainer beziehungsweise generell meines Teams geworden und hat mich sowohl bei meinem golferischen als auch bei meinem persönlichen Ich quasi weitergebracht. Ich finde, das ist auch immer ein Gleichgewicht, was da irgendwie einspielt. Also das Ganze zu trennen, ist schwierig. Also es gibt ja immer eine Wechselwirkung da bei dem Ganzen. Und das hat definitiv, oder ihre Arbeit, oder die Arbeit mit ihr, eher, hat mir definitiv geholfen, diese ganze Situation auch anders zu sehen. Als hätte ich diesen Prozess mit ihr nicht angefangen, wäre ich jetzt anders drauf. Sagen wir so, weil ich mich ja von früher auch noch kenne. Sagen wir so.
Was sind vor allem Aspekte, jetzt auch golferisch, an denen ihr zusammengearbeitet habt?
Okay, es gibt mehrere Aspekte. Das muss ich mal ganz kurz überlegen, wie ich es am prägnantesten formuliere. Also das eine Thema hat damit, oder das prägnanteste Thema, woran wir arbeiten, ist das Thema Vertrauen versus Kontrolle. Ich bin oder in meiner Vergangenheit immer ein sehr starker Kopfmensch gewesen. Sprich, ich habe versucht, Dinge zu kontrollieren, die ich teilweise gar nicht kontrollieren kann. So äußere Umstände und so weiter. Das hat mich zu einem gewissen Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, ja, bis hier kann ich gehen, aber dann wird es stressig. So, und ich weiß, dass ich noch mehr Potenzial in mir habe, was ich aus mir rauskitzeln kann. Und das hat eben mit dem Vertrauen zu tun. Also sprich, dass ich mehr auf mein Bauchgefühl hören kann, vor allem was jetzt das Golferische angeht, was Entscheidungen angeht. Also mein ganz simples Beispiel, welchen Schlag sollte ich hier spielen versus welchen Schlag vertraue oder welchen Schlag vertraue ich hier, dass ich ihn spielen kann. So, und das hat ganz viel mit dem Thema Commitment dann in dem Fall zu tun. Weil wenn zwei Systeme quasi gegeneinander arbeiten, also dass ich weiß, ich sollte diesen Schlag hier spielen versus okay, ich traue mir aber nicht zu, aber ich spiele ihn jetzt trotzdem, dann kannst du dir vorstellen, dass da ein Konflikt entsteht. So. Und das ist eigentlich der größte Teil, an dem wir arbeiten. Genauso wie das, also es gibt ganz viele Teile, die da reinspielen. Das andere wäre das Thema Erwartungen. Was sind meine Erwartungen? Kann ich von meinen Erwartungen loslassen? Also kann ich einfach spielen, ohne eine Erwartung zu haben? Das ist auch ein Teil davon. Dann gibt es natürlich so Detailarbeit, wie ich in meine Routine reingehe und wie ich mich während eines Turniers verhalte oder nach einem Turnier. Reflexion, also das Thema selbst kennenlernen, ist auch ganz groß dabei. Quasi, ja, dass ich mich selbst kennenlerne, Selbstbewusstsein, ja, also über mich selbst bewusst werden. Das sind auch Dinge, die da reinspielen. Also es ist ein extrem facettenreiches Training, was wir machen. Und in dem Sinne Training ist ja nur ein Teil davon. Das ist ja ein Prozess, eine Veränderung, die stattfindet, Stück für Stück. Und die macht, ist extrem spannend, macht super viel Spaß und ist teilweise sehr frustrierend.
Und entsprechend auch langfristig angelegt.
Ja, definitiv. Also ich bin da sowieso kein Freund von diesen extremen schnell Schussversuchen in dem Sinne, dass man jetzt sagt, ich versuche jetzt innerhalb von einem Monat sowas zu verändern, dass ich jetzt kurzfristig quasi Erfolg habe, sondern ich finde, dass die Karriere oder den Weg, den ich gehe, der ist langfristig angelegt. Und dementsprechend möchte ich mein Fundament auch so bauen, dass ich langfristig erfolgreich sein kann. Und wenn das Ganze jetzt zum Beispiel, also dieser Prozess mit Silke geht jetzt seit 2 Jahren, wenn der jetzt 2 Jahre, 3 Jahre braucht, bis ich sage, jetzt bin ich soweit, dann braucht er 3 Jahre. Wenn er 4 Jahre braucht, braucht er 4 Jahre. Ja, das kann ich nicht, ich kann das nicht beschleunigen, ich kann es nicht erzwingen. Aber es ist halt so, dass ich alles, was ich hier mache, auf eine langfristige Basis stelle.
Geduld, Ruhe und das Festhalten an seinen eigenen Vorstellungen und Planungen, das zeichnet Nikolai von Dellingshausen aus. Er geht seinen eigenen Weg und wie der angefangen hat, warum er ihn erst spät ins Profidasein geführt hat, davon erzählt Nico uns gleich im zweiten Teil unseres Interviews hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Alles, was ich mache, ist langfristig angelegt. So äußerte sich Nikolai von Dellingshausen zum Abschluss des ersten Teils unseres Interviews hier bei nurgolf. Und das unterstreicht, wie wohl überlegt Nico sein Leben, aber auch seine Karriere plant. Und auch wenn der Schritt, Profi zu werden, zunächst nicht die erste Wahl für Nikos Lebensweg war, ist er doch Folge eines Plan B, den Nico immer gerne in der Hinterhand hat. Denn statt sportlicher wollte er zunächst eigentlich richtige Höhenflüge veranstalten. Aber hört doch einfach selbst. Du hast ja auch dir relativ lange Zeit gelassen, bis du dich entschieden hast, Profi zu werden. Denn du hattest vorher andere Pläne auch für dein Leben. Hat das auch mit dieser von dir schon geschilderten Charaktereigenschaft zu tun, eben zu versuchen, möglichst lange die Kontrolle zu haben, irgendwas beeinflussen zu können, dann doch eher eine sichere Ausbildung, ein Studium zu machen, bevor man sich dann auf dieses ja doch recht unplanbare Golfabenteuer einlässt? Ich nenne es mal so.
Ja, das ist definitiv was, was mich aus meiner Komfortzone gekickt hat. Das ist ganz klar. Aber was, ja, also ich glaube, ich erzähle einfach mal so ein bisschen was, wie ich eigentlich dahin gekommen bin,
Gerne.
jetzt Golfprofi zu sein. Ich glaube, da zielte das jetzt drauf ab, richtig?
Genau, das war so die Vorlage.
Ja, genau. Also das Ganze, also ich bin 2016 Ende des Jahres Profi geworden, und zwar zur zweiten Stage von der Qualifying School. So, davor, ich hatte 2012 Abi gemacht, war ich ein Semester in Amerika auf einem College und hatte ein Sportstipendium. Habe relativ schnell gemerkt, dass die Art dort eben nicht meins ist. Ich würde jetzt niemandem sagen, versuch's nicht, sondern für mich hat es einfach nicht gepasst. Und bin dann zurückgegangen und hatte dann erstmal eine Phase, wo ich sagte, was mache ich jetzt eigentlich? So, also das Thema Studium mit Golf zusammen, hatte irgendwie nicht so 100% zu mir dann in dem Fall gepasst. Ich wollte, als ich klein war, als ich Kind war, immer Pilot werden. So. Und bin dann im Zuge, Anfang 2013, habe ich dann gesagt, ja, weißt du was, das ist mein Kindheitstraum, genauso wie dieses Golfen immer ein großer Teil von mir war. Ich bewerbe mich jetzt bei der Lufthansa. So, habe mich bei der Lufthansa 2013 beworben, habe Ende des Jahres 2013 meinen ersten Test gemacht, habe aber im Oktober 2013 auch angefangen, VWL zu studieren in Düsseldorf. Ich wusste, dass das ganze Auswahlverfahren sowieso relativ lange braucht. Habe dann 2014 meinen zweiten Test im Mai gemacht, den bestanden, und dann im Juni 2014 den Medical auch bestanden, und dementsprechend war ich quasi qualifiziert dafür, in der Fliegerschule der Lufthansa in Bremen anzufangen. So, mit der Pilotenausbildung. Dann gab es die Zeit, in der die ganzen Streiks eben waren, der Piloten bei Lufthansa. Da können sich noch viele Leute sehr gut dran erinnern. Das war, das ganze Konstrukt der Konzern sollte umgestellt werden, und dort in dem Zuge wurden halt Ausbildungen, die eigentlich für Lufthansa Cockpits vorgesehen waren, also sprich das, worauf ich mich auch beworben habe, das wurde alles umgestellt auf, wir gehen jetzt auf die sogenannte Lufthansa Group. Das sind dann Airlines wie Swiss, Austrian, Eurowings, German Wings, die es ja jetzt dann anscheinend nicht mehr gibt. Was ist da noch drin? Lufthansa Cargo und so weiter und so fort, Aerologic, bla bla. So, was dazu geführt hat, dass wir, die eigentlich eine Lufthansa-Cockpit-Garantie bekommen hätten, keine Lufthansa-Cockpit-Garantie mehr haben. Und dementsprechend auch in weniger gut bezahlte und auch mit weniger Sicherheit versehenen Cockpits gelandet wären. So. Und das Ganze zog sich aber Ewigkeiten hin. Ich habe weiter studiert, ich habe auch weiter Golf gespielt, und das war das Paradoxe daran. Ich habe mit weniger Aufwand, den ich betrieben habe, bin ich trotzdem sehr viel besser geworden beim Golfen. Also ich habe die Zeit, die ich habe, halt eben auch durch Studium und so, habe ich halt viel besser genutzt,
Ja.
bin effizienter geworden beim Training und bin, also habe 2015, 2016 halt super Saisons gespielt. Und im Ende, oder beziehungsweise Anfang 2016 war es dann so, dass ich bei der Mannschaftsreise war mit unserer Mannschaft in Hubbelrad. Da waren wir in Griechenland, glaube ich. Und hatte ziemlich viel Gas gegeben im Winter beim Studium und bin dann dorthin geflogen und hatte vorher halt ein paar Wochen dann trainiert, um einigermaßen fit dafür zu sein, und war halt eben mit einem anderen, mit Abstand der Beste in unserer Mannschaft. So, und irgendwie hat mir diese Art von Pause im Winter plus dieses Erlebnis, dass ich da hingeflogen bin und gesagt habe, boah, also, das kann ja, also wie kann das sein, dass ich immer besser werde, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr diesen hundertprozentigen Fokus auf mein Golfspiel gelegt habe, also wie ich es früher in früheren Jahren gemacht habe einmal. Sollte ich mir nicht doch den Ruck geben und sagen, nach meinem Studium, das wollte ich auf jeden Fall zu Ende machen, werde ich Profi und ich möchte es jetzt machen, weil wenn ich die Chance habe, dann habe ich sie jetzt und nie wieder. Und habe mich dann mit meinem Trainer hingesetzt und habe ihm dann das erste Mal diesen Gedanken erörtert und habe gesagt, du Roland, ich glaube, ich möchte es probieren. Also ich bin so motiviert gerade und ich habe einfach Lust, diesen Weg zu gehen. Und ja, er hat mich natürlich sofort bestärkt. Dann habe ich das meinem Vater erzählt, der sagt auch, ja, mach das bitte, wir unterstützen dich da, meine Eltern genauso, also meine Mutter auch. Wir machen das auf jeden Fall. Dann habe ich den Christian Reinbold, der bei uns im Club ist, als Manager gewonnen, beziehungsweise habe ihm das erzählt, und der sagt, du bist bitte sofort bei mir. Ich möchte es mit dir machen, ich möchte dich da unterstützen, ich glaube an dich. Und ja, so kam es dann, dass ich mit natürlich sehr viel mehr, es ist jetzt ein Kurzfass, es ist natürlich ganz viel Planung und sowas drin, die dann ab März 2016 bis Ende des Jahres, wo die ganzen Frühschools und so anfangen, natürlich damit einhergeht, plus eine Bachelorarbeit, die ich auch noch geschrieben habe. Aber das war dann so der Startschuss für mich, wo ich sage, hey, das ist der Weg. Also anscheinend sollte es so sein, dass das mit der Lufthansa nicht sein soll. Und das ist jetzt der Weg, den ich gehen möchte. Und ich bin super happy, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil das wirklich die beste meines Lebens war, so ungefähr.
Da hast du auch gar nicht groß gehadert, dass das jetzt mit dem Fliegen nicht kam, weil du gleich so die andere Möglichkeit hattest, da auszuweichen, den Plan B sozusagen in der Hinterhand hattest.
Ja, genau, das ist eben auch das Paradoxe. Das klingt manchmal so, oder ich möchte eigentlich nicht, dass das so klingt auf dem Schema. Ja, der hat jetzt keine Alternative, der ist jetzt Golfprofi geworden. Ja, das ist ja, stimmt ja gar nicht. So, und ich habe das bewusst entschieden und habe gesagt, hey, das macht so viel Spaß und ich möchte das machen. Und ich möchte da jetzt auch 100% reingeben in diesen Weg, den ich gehen will. Und dann habe ich halt eben, ja, habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt. Und das ist der Weg, der für mich dann anscheinend auch so jetzt bestimmt ist. Und jetzt gehe ich dann auch mit vollem Fokus. Und ja, wie gesagt, bin total happy, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
War Golf denn sportlich für dich immer schon die große Liebe? Du hast auch ein bisschen Fußball gespielt, habe ich gelesen.
Also, wenn du mal wirklich einen untalentierten Fußballer sehen möchtest, dann treffen wir uns mal. Das war wirklich, naja, ich war halt im Tor.
Ah, okay.
So, und Abwehrspieler.
Ja.
So, das war ich so, bis ich 12, 13 war. Und dann habe ich gemerkt, nee, also der Verein, wo ich war, das war so ein lokaler Verein da bei mir in Ratingen. Ah, was eine Gurkentruppe, echt. Da habe ich super reingepasst.
Lag nicht nur an dir, die
Golf
waren
schon
alle so auf
richtig.
deinem Niveau.
Ja, genau. Du so, hey, Golf schon richtig.
Also Golf schon die richtige Entscheidung gewesen. Ganz früh angefangen mit 3, 4 durch die Oma.
Viereinhalb, genau. Viereinhalb durch meine Oma, die wohnt in Italien. Und die hat irgendwann mal gesagt, so, ich nehme mich mal mit. Und dann sind sie und mein Papa und ich eben mal zu ihrem lokalen Golfclub gefahren. Und dann hat der Pro mir den Schläger gekürzt auf die Länge, die ich brauchte, als ich 4,5 war. Also sehr klein. Und dann habe ich zuerst mal Schläger in die Hand genommen und er meinte dann so, okay, das sieht extrem gut aus für jemanden, der noch nie einen Schläger in der Hand hatte. Also macht mal lieber weiter.
Eine richtige und auch weitsichtige Einschätzung des Pros in Italien. Nico machte bestärkt durch diesen Zuspruch und auch dank des familiären, golfbegeisterten Backgrounds und seines eher mäßigen Fußballtalents weiter. Und das sehr erfolgreich. Darüber sprechen wir gleich im nächsten Teil des exklusiven Nur-Golf-Interviews mit Nikolai von Dellingshausen. Anders als seine fußballerischen Versuche verlief Nikolai von Dellingshausens Start in den Golfsport äußerst erfolgreich. Mit dem Golfclub Hubbelrad zunächst auf Jugend- und dann auch auf Amateurlevel. Und damit spielte sich Nico ins Feld der deutschen Spitzengolfer. Er gewann 2011 zum Beispiel die Belgian International Youth, 2013 das German Matchplay und er wiederholte den Titelgewinn 2016 auch nochmal, holte außerdem 2016 noch die European Men's Club Trophy und er wagte den Schritt über den großen Teich aufs College. Eine Erfahrung, die er allerdings weniger positiv empfand als viele seiner Golfkollegen. Und das hast du gemacht, dann im Jugendbereich, später dann in der Amateurzeit. College hattest du eben angesprochen. Ein Jahr warst du in Georgia, war nicht so dein Ding, sagtest du, was passte da nicht? Was störte dich an der College-Ausbildung beziehungsweise an der ganzen Organisation oder was missfiel dir da? Andere Golfer schwärmen ja in höchsten Tönen von ihrer College-Zeit in den USA. Florian Fritsch zum Beispiel.
Also es ist ja immer eine Kombination aus Gründen, die da reinspielt. Und ein sehr dominanter Grund, auf den ich jetzt allerdings auch nicht weiter eingehen möchte, ist etwas Familiäres gewesen.
Okay.
Was auch nicht in diesem Podcast
Alles
gehört.
gut.
Auf der anderen Seite, das, was eben da dann als weiterer Grund mit reingespielt hat, war, dass ich eben von der Ausbildung her dort nicht besonders happy war mit dem, was ich da in diesem Semester und auch mit dem Ausblick auf die nächsten Semester da erlebt habe, weil es waren halt Kurse, also das amerikanische Bildungssystem kommt halt eben von der Highschool mit anderen Voraussetzungen, als wir von unserem Abi kommen. So. Und dementsprechend sind die ersten 1 bis 1,5 Jahre auch anders strukturiert auf der Uni, auf dem College dort. Das heißt, ich hatte zum Beispiel einen Kurs wie Theater in meinem ersten Semester oder eben sowas wie Ende Mittelstufe Mathe hatte ich auch mal dabei. Und das war so, wo ich gesagt habe, das spielte aber eher da rein in das Thema, ich fühle mich eh nicht so richtig wohl und habe dann eben diese familiäre Sache zu Hause gehabt und dann, ja, ist das natürlich auch noch ein gefundenes Fressen, um die Entscheidung zu rechtfertigen. Ne?
Klar, und dann bist du zurückgekehrt nach Deutschland, hast dann die von dir eingeschlagenen Wege, die du eben schon beschrieben hast, dann genommen, bist dann Profi geworden und ja, im Grunde gleich stark gestartet. Traumjahr 2017 auf der Pro-Golf-Tour, 3 Siege eingefahren.
Genau, ja, das war schön. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht, das war ja definitiv.
Was hatte ich da
ausgezeichnet? Ich habe auch nicht gerechnet.
Ja.
Ich glaube, dass es dieses Thema war, vor allem primär, weißt du, ich bin gestartet, ich hatte nichts zu verlieren,
ja.
Gar nichts. Und ich habe dann einfach gespielt und mein Ding gespielt und habe mein Training gemacht und versucht, besser zu werden. Und nicht aus irgendwelchen Gründen, aber dann habe ich mich halt in so eine Art Flow reingespielt, wo ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, da kann mir jetzt eh nichts passieren und ich weiß, dass ich jetzt gerade super drauf bin und irgendwie hat sich dieses Momentum ja eigentlich von, ich würde sagen, Juni bis fast Ende des Jahres durchgezogen.
Ja. Wir können die Erfolge von Nico in seinem ersten Profijahr 2017 an dieser Stelle nochmal aufzählen. Im März 2017 feierte er zunächst einen Startzielsieg in Marokko und damit seine Siegpremiere. Er gewann am Ende mit 2 Schlägen Vorsprung. Und den zweiten Titelgewinn gab es dann bei der Adamstal Open. Nico bewies seine Nervenstärke und entschied ein Playoff für sich. Und der dritte Streich war dann der Sieg mit 1 Schlag Vorsprung bei der Polish Open. Der brachte Nico zum einen den Sieg in der Order of Merit der Pro-Golf-Tour, zum anderen den sofortigen Aufstieg auf die Challenge-Tour. Und auch da mischte er gleich vorne mit. Schon im dritten Einsatz auf der Challenge-Tour sprang am Ende ein 2. Platz heraus. Wie hat er das geschafft? Kann man das irgendwie erklären? Ist das eine rein mentale Geschichte, dass dann eben alles einfach klickt plötzlich?
Das ist, auf der einen Seite ist es eine mentale Geschichte, auf der anderen Seite, ich habe natürlich gutes Golf gespielt, auch. Wobei ich das Mentale doch wirklich höher gewichten würde. Weil wenn ich jetzt quasi mich in 2020 oder 2019 sehe, im Vergleich zu 2017, dann spiele ich jetzt deutlich, deutlich besseres Golf. In meinem Schlag, von der Schlagweite, von meiner Variation, von der Konstanz und allem, als ich 2017 gespielt habe.
Wenn du sagst, das Mentale spielt so eine große Rolle, du bist ja auch dabei, das zu bearbeiten, aber wo würdest du da den Unterschied auch vom Mentalen her sehen? Wie kam dir dann dieser Schwung, den du 2017 dann hattest? Ja, ist blöd gesagt, aber irgendwie ja abhanden.
Jein. Also abhanden würde ich gar nicht sagen.
Ja.
Es ist eher diese Sache mit dem, wenn ich aus so einer Saison komme und ich habe ja, wie gesagt, da angefangen, wo ich nicht runterfallen konnte. Ja, weil die Pro-Golf-Tour ist nun mal die Pro-Golf-Tour und die ist ein super Start und ich habe da wirklich performt und bin dann auf die Challenge-Tour gekommen und habe dann angefangen, quasi auch mal nachzudenken und habe gesagt, so, ja, bin ich auf der Challenge-Tour, muss ich jetzt was anders machen, muss ich jetzt das und das machen? Also ich bin in so eine Falle getappt, auch zum Teil, die viele kennen, wenn du sie fragst, die dann nämlich sagen, ja, muss ich denn jetzt irgendwie was großartig anders machen, nur weil ich auf einer anderen Tour bin oder auf einer höheren Tour? So, was hier de facto nicht stimmt. Irgendwas hatte ich ja auch dahin gebracht und auch sehr gut dahin gebracht. Das heißt, es geht ja eher darum, dass mein Spiel oder dass ich mein Spiel so bearbeite, dass ich punktuell Dinge da quasi dran packe an dieses Gerüst, was ich mir aufbaue, aber ansonsten eben das, was vorhanden ist, auch noch besser mache. Und was eben bei mir ein großer Teil war, war eben dieser mentale Teil, den wir auch schon besprochen haben, umschrieben habe, nämlich, dass ich das Gefühl hatte, selbst nach dieser unglaublich guten 2017er Saison, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange war. So, und dass ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt quasi, auch wenn ich gerade in diesem Hoch bin, Wobei man auch sagen muss, 2017 am Ende war ich auch einfach komplett überspielt. Ne? Nach der ersten Saison direkt gefühlt nur durchgespielt und dann zum Schluss auch noch quasi 6 Wochen am Stück unterwegs gewesen oder war ein bisschen viel. Was mich auch dazu getrieben hat, zu sagen, ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert. So, weil das waren so alles diese Entscheidungen, die ich getroffen habe, wo ich eigentlich wusste, es sind die falschen, weil ich gespürt habe, dass ich diese Anzahl an Turnieren jetzt zum Schluss nicht mehr spielen sollte, weil ich einfach ausgebrannt war. Dann aber gesagt habe, ja, aber ich muss es doch tun. Und andere gesagt haben, nee, jetzt musst du doch.
Ja.
So. Und wo ich dann im Nachhinein sage, ja, eigentlich habe ich es besser gewusst. So, nicht, dass ich den anderen jetzt einen Vorwurf machen würde, weil das haben sie auch nur aus bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber dass ich eben einfach dieses Potenzial in mir gespürt habe und dann gesagt habe, okay, ich möchte jetzt auch in dieser Hochphase diesen temporären, vielleicht nach außen hin scheinenden Leistungsdip in Kauf nehmen, um Dinge anzustoßen, die mich langfristig auf ein ganz anderes Niveau heben. Das ist meine Planung und Denkweise gewesen bei dem Ganzen.
Ja.
Und natürlich sind meine Ansprüche so und mein Ziel ist es natürlich, auf die European Tour zu kommen und natürlich auch nicht nur dorthin zu kommen, sondern auch noch weiter hinauszukommen und dort erfolgreich zu sein vor allem. Aber bei mir spielt da immer dieser langfristige Gedanke rein. Auch wenn das natürlich zwischendurch schwierig ist zu akzeptieren, dass ich natürlich auch frustriert und sage, ja, scheiße, jetzt habe ich, Entschuldigung, jetzt,
alles gut,
Mist, jetzt habe ich 3 Wochen gehabt oder 4, wo ich sage, ich habe dauerhaft unterhalb meines Potenzials gespielt. Aber dafür wird dieser Schalter oder die Schalter, die ich umlege jetzt durch diese Arbeit, die werden sich irgendwann summieren.
Ja.
Und dann geht es auch wirklich nach vorne. Und ich bin da sehr, sehr, sehr nah dran. Und das merke ich auch. Und dieser Prozess ist halt schon sehr weit fortgeschritten. Was halt auch wieder sehr positiv ist.
Hast du das Buch von Thomas Björn, Mind Game, gelesen?
Nee, das habe ich noch nicht gelesen.
Ist das was, was du dir noch vorgenommen hast? Weil da ja auch sehr viel über die psychologischen Facetten des Golfspiels, gerade von Topspielern wie Martin Keimer, wie auch Robert Carlsen oder ganz andere, Henrik Stenson zum Beispiel, die da ja auch zu Wort kommen, gerade diese Aspekte ja auch sehr beschrieben werden, sehr genau beschrieben werden.
Werde ich mir vielleicht irgendwann mal durchlesen. Jetzt momentan wäre meine spontane Reaktion, dass ich eher dafür bin, erstmal meinen Weg so zu finden und so zu festigen, diese Arbeit so zu festigen, dass ich nicht von Sachen, die von anderen kommen, wieder verunsichert werden könnte, weil die es anders machen.
Ja, das ist natürlich eine Gefahr, genau, dass man da, weil es letztlich auch typenabhängig ist.
Genau. Also ich habe 2017, 16, 15 sehr viele Mentalbücher gelesen, bin jetzt aber ganz froh, dass ich quasi mit Silke jemanden an der Seite habe, mit dem ich wirklich face-to-face arbeiten kann. Und da eben nicht mich nur auf Geschriebenes verlasse und das Ganze mit mir selbst ausmache.
Jetzt hast du ja den großen Unterschied auch zwischen Pro-Golf-Tour, Challenge-Tour und European-Tour, diese 3 Stufen, ja alle schon erlebt. Du hast ja auch European-Tour gespielt, vor allen Dingen natürlich die deutschen Turniere, wo du ja auch durchaus gute Ergebnisse hattest. München-Eichenried mal 25. glaube ich geworden in dem Bereich. Wo würdest du denn sagen, sind die großen Unterschiede? Publikum natürlich ist das eine, aber gibt es da auch noch andere Punkte, wo du sagst, das schüchtert vielleicht auch ein bisschen ein, gerade so der Schritt, wenn du dann eben von der Challenge-Tour mal auf die European-Tour rüber guckst?
Einschüchtern würde ich es wahrscheinlich gar nicht nennen. Also es ist schon beeindruckend, also wenn man da, keine Ahnung, wen Ernie Els oder Martin kenne ich jetzt persönlich auch, aber auch Henrik Stenson oder so dann dort siehst und weißt, okay, die haben Majors gewonnen. Und das ist halt diese Ehrfurcht vor den anderen, vor den Leistungen anderer, so. Die natürlich, oder diese Namen, die da einfach stehen, Sergio Garcia, das ist einfach schön und auch cool, die zu sehen, mit denen im selben Turnier zu spielen, ist natürlich auch etwas, was viel Spaß macht in dem Fall. Ich glaube, dass einer der größten Unterschiede jetzt von der spielerischen Seite ist, ist noch nicht mal, dass die Jungs viel mehr Schläge können, als ich jetzt oder als wir jetzt, sagen wir mal, in Mehrzahl zu sprechen. Aber was sie halt machen, ist, die sind halt felsenfest davon überzeugt, dass sie einfach genau dahin gehören, wo sie sind. Und das macht sich halt im Spiel dann auch bemerkbar und in den Scores. Und die zweifeln halt gar nicht. Ja. Sagen einfach, ja, Also ich weiß doch, wenn ich irgendwo hinfahre, spiele ich so um den Sieg mit. Und wenn ich, das ist ein ganz blödes Beispiel, aber wenn ich irgendwo hinfahre, spiele ich um den Sieg mit. Und wenn ich einen Cut verpasse, dann muss ich halt krank gewesen sein. So etwa. Ja, also geht halt nicht ansonsten.
Also
und das ist halt eine andere Selbstverständlichkeit da drin. Und dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstbewusstsein auch zu haben, zu sagen, ja klar, gehöre ich dahin, das ist etwas, was ich mir halt eben auch erarbeite.
Was zum einen durch das Training kommen kann, zum anderen dann aber auch durch die Erfolge. Denn du sagtest vorhin, Momentum reiten.
Ja, wobei das ja immer die Frage ist, kommen Erfolge dadurch, dass du gut spielst oder dieses Vertrauen, oder kommt eher das Vertrauen und dann kommen die Erfolge?
Ja.
So. Denn ansonsten, also ich bin eher für die Kette Nummer zwei.
Ja.
Also ich baue mir etwas auf, ich vertraue dem, was ich mache, mein Training, mein Spiel dadurch, und dadurch kann ich ins Turnier gehen und sagen, alles klar, jetzt kann ich mein Potenzial auf mehr und mehr, mehr abrufen, und dadurch kommen eben gute Ergebnisse, dadurch kommen Erfolge, dadurch kommt Momentum.
Ja.
Das ist ein bisschen wie die Geschichte mit der Henne und dem Ei. Was ist zuerst da gewesen? Und wie sieht's aktuell bei Nikolai von Dellingshausen aus? Welche Ziele und Träume hat er golferisch noch? Wohin soll ihn sein langfristiger Plan noch führen? Das ist gleich noch Thema im letzten Teil unseres Nur-Golf-Interviews hier auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Im letzten Teil unseres Nur-Golf-Interviews mit Nikolai von Dellingshausen steigen wir jetzt mit einem Blick auf die aktuelle Saison ein. Nikos Start ins Jahr auf der Challenge Tour war eher mäßig verlaufen. 3 Starts, 3 verpasste Cuts in Folge, 3-mal kein Preisgeld. Und dann kam auch noch die Corona-Pause. Leider oder vielleicht auch trotz aller negativen Umstände zum Glück. Das klären wir jetzt.
Jetzt hattest du ja in diesem Jahr noch nicht so das Momentum. 3 Turniere hast du gespielt, 1-mal den Cut geschafft in dieser Saison auf der Challenge Tour. Würdest du sagen, weil du vorhin sagtest, ja, erst hast du gehadert mit der Saisonunterbrechung und dann hast du ihr doch was Positives abgewonnen. Ist es für dein Spiel ganz gut vielleicht auch gewesen, dass da so ein kleiner Bruch dann reinkam, dass jetzt quasi dann irgendwann der Restart kommt?
Ja, okay. Also der Saisonanfang war extrem frustrierend. Das muss ich auch ganz offen sagen, es war so, dass ich aus der Saison 2019 kam, und einer der großen Unterschiede quasi auch zu 2017 war auch, dass ich 2018, 2019 nicht mehr so viel Putts gelocht habe, aus den Distanzen, wenn ich normalerweise Putts loche. So, und hab dann nachgedacht und habe gesagt, okay, ich möchte irgendwie ich möchte halt mehr Putts lochen, ich möchte auch da eben mein Spiel, was sich im langen Bereich sehr verbessert hat, möchte ich jetzt eben auch aufs Grün bekommen und einfach sagen, alles klar, ich möchte mehr und mehr Chancen haben, die Putts wirklich reinfallen zu sehen und da einfach mehr Vertrauen zu haben. So, das Ganze war halt eben so aufgebaut, die ersten Turniere waren im Januar, oder das erste Turnier war am 30. Januar, und wir hatten eine Woche vorher einen Lehrgang bzw. eine Vorbereitung auch schon dort unten in Südafrika in der Nähe von Johannesburg. So, und ich habe halt mit meinem Team bzw. meinem Trainer gesprochen und gesagt, ich möchte etwas bei meinem Putten verändern, dass ich eben mehr Putts lochen kann. So, und das Ganze, ich brauche jetzt gar nicht so sehr ins Detail zu gehen, aber das Ganze hat dazu geführt, dass ich halt in dieser einen Vorbereitungswoche in Südafrika mich einen Ticken verrannt habe und zu viele Komponenten meines Puttens geändert habe, gar nicht ein Stroke oder sowas, sondern es hat eher was mit dem Thema Linienlesen und Linienlegen auf dem Ball überhaupt zu tun gehabt. Wann lege ich die Linie, wann lege ich sie nicht? Und habe dann eben zu viele Komponenten gleichzeitig geändert, was halt eben zu einer Verunsicherung geführt hat bei mir, vor allem im ersten Turnier. Und ich habe halt eben das Turnier danach auch noch gebraucht, um überhaupt wieder das System so zu finden, wie ich überzeugt war, dass ich mit der besten Chance, also dass ich mir die beste Chance gebe, die Putts zu lochen, dann eben im dritten Turnier. So, und das lange Spiel war über die gesamten Tage bzw. über die gesamten Wochen extrem gut, aber wenn ich halt über den Ball gestanden habe und das Gefühl hatte, ich krieg noch nicht mal einen Putt von unter 2 Metern ins Loch, dann ist halt der Hopfen und Malz verloren, ne? So, und wenn einmal diese Verunsicherung drin ist, dann ist es so schwierig, die rauszubekommen. Und da einfach jetzt ins alte System, weil das war halt eben das, was wir gesagt haben, dann geh doch einfach zurück ins alte System. So, aber in dem Moment, wo auch der Zweifel in deinem alten System drin ist, also im alten Linienlesen und ja, dem ganzen alten Putt-System, kann ich auch nicht einfach auf dieses alte System zurückgreifen und sagen, ach ja, dem vertraue ich jetzt wieder. Das ist ja immer ein Zweifel da.
Ja.
Und das war aber so, dass dann in der dritten Woche war es deutlich, deutlich besser. Aber eben so, dass die Putts halt noch nicht so gut gefallen, wie ich sie eigentlich hätte sehen wollen. Sagen wir so. Genau, das ist das Ganze in der Kurzform.
Ja. Ist das jetzt auch was, was du jetzt in dieser Corona-freien Zeit dann auch im Training adressierst? Also das Putting dir dann nochmal vornimmst?
Ja, würde ich gerne, aber ich habe ja leider keinen Putting-Grund, wo ich drauf stehen kann. Abgesehen von meiner Matte hier.
Ja, ich wollte gerade sagen, kann man das mit einer Matte eigentlich simulieren? Weil da gibt es ja Systeme, hat Max Kiefer uns erzählt, dass da eben dann auch Breaks simuliert werden und dass man halbwegs realistisch zumindest irgendwas da zu Hause dann auch hinkriegt. Ist das für dich eine Alternative?
Das ist für mich im Moment noch kein Thema, weil dafür habe ich das nötige Kleingeld nicht, um mir das irgendwo hinzupacken. Das kostet nämlich jetzt eine Menge Geld. Ja, aber der Max hat eins in seiner Wohnung stehen. Das habe ich auch zwischendurch mal benutzt, jetzt während der Corona-Zeit nicht, weil wir uns irgendwie immer verpasst haben.
Ja.
Aber ich war halt viel in Berlin, das ist der Grund dafür. Und ja, aber ansonsten, nee, kann ich das im Moment nicht machen. Jetzt ist es aber so, dass die Bundesstützpunkte sind ja wieder auf, beziehungsweise der Bundesstützpunkt, also Leon Roth, ist ja für Kaderathleten wieder offen.
Ja.
Da dürfen wir in ganz kleinen Gruppengrößen trainieren. Das heißt, da werde ich dann nächste Woche mal hinfahren und eben da auch putten und mich da auch wieder fokussieren.
Also ein kleiner Lichtstreif am Horizont. Du darfst wieder raus, darfst dich wieder auch auf dem Golfplatz bewegen. Weil wir vorhin über Nachdenken und eben auch mental belastende Situationen sprachen und weil du eben auch das Kleingeld ansprachst. Ist denn so eine Situation aktuell, wo eben dann keine Turniere gespielt werden können, wo es keine Möglichkeit gibt für euch Golfer, Preisgelder einzunehmen, auch etwas, wo du jetzt speziell dann über die Zukunft auch nachdenkst und wo das auch vielleicht schon existenzbedrohend werden kann? Wie muss man sich das vorstellen?
Also über die Zukunft nachdenken tue ich sowieso eigentlich schon zu viel und zu oft. Aber das hat eigentlich mit der Situation gerade gar nichts zu tun. Aber das Thema des Finanziellen ist natürlich eine Sache, die irgendwie immer so ein bisschen omnipräsent über einem schwebt. Jetzt gerade in der Zeit, wo eben in dem Sinne keine Preisgelder eingenommen werden kann. Ich habe Glück und bin meinen Partnern und Sponsoren sehr dankbar, dass die auch in der Zeit jetzt natürlich dann zu mir halten und eben auch noch an meiner Seite sind in 2020 und darüber hinaus. Das hilft natürlich enorm. Ansonsten ist es aber Gott sei Dank eben nicht so, als ob ich jetzt nicht wüsste, wie ich in 2 oder 3 Monaten meine Miete nicht mehr bezahlen kann. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und das entspannt natürlich auch.
Das auf jeden Fall. Was hattest du dir denn jetzt für die Saison und was nimmst du dir jetzt für den weiteren Verlauf der Saison, wenn es denn nach dem Restart dann hoffentlich auch mit Turnieren irgendwann weitergeht, noch vor? Was sind so Ziele, die du dir gesetzt hast?
Mein Ziel für dieses Jahr ist und bleibt, solange die Rahmenbedingungen nicht geändert werden, die European Tour Karte mehr zu erspielen, auf welchem Weg eben auch immer. Und warum sage ich diesen ersten Vorsatz mit den Rahmenbedingungen? Es könnte natürlich sein, dass je nachdem, wie viele Turniere erstens abgesagt werden, dann auch noch, wie viele Nationen oder Länder immer noch Reisebeschränkungen für gewisse Spieler oder gewisse Spieler aus gewissen Nationen eben haben, dass die Saison von der Wertung her halt schwierig wird. Das kann ich mir halt vorstellen. Also, was machst du denn, wenn jetzt angenommen, ein Turnier in Frankreich ist und die Franzosen sagen, die Italiener und keine Ahnung wer aus Buxtehude darf nicht einreisen, weil die haben noch so viele Corona-Fälle und dann hast du da 30 Spieler weniger und willst dann einen fairen Wettbewerb schaffen. Geht ja nicht.
Also noch
so. Das sind halt so Dinge, die wir im Moment noch nicht wissen. Das Erste, was ich aber einfach hoffe, ist, dass wir so schnell wie möglich wieder ins Turnier spielen können. Das ist schon etwas, was ich auch vermisse.
Das kann ich mir vorstellen. Das geht uns als Berichterstatter natürlich genauso. Man schaltet irgendwie aus Gewohnheit samstagabends dann nochmal den Fernseher an, denkt, ach, könnte doch noch irgendwo PGA-Tour laufen. Dann fällt einem ein, ach nee, es ruht ja oder Sonntagnachmittags noch das Finale von der European Tour oder was auch immer. Es läuft eben aktuell nichts und das ist dann doch immer schon oder immer noch so eine kleine Geschichte, die einen dann immer kalt erwischt. Was wäre denn noch so ein Traum von dir generell in deiner Karriere? Was möchtest du, abgesehen von der European Tour Karte, noch erreichen? Was wäre so ein großer, großer Traum?
Ich habe mehrere große, große Träume. Also das eine ist definitiv die Majors, also alle Majors mitzuspielen. Einfach an das Masters. und irgendwann dann beim Ryder Cup aufzutreten.
Dann drücken wir die Daumen, dass das in deiner Karriere noch passieren wird, dass du das schaffst, dass du diesen langfristigen Plan, den du hast, so umsetzt, dass er dich dahin führt. Nico, vielen Dank.
Vielen Dank, Malte.
Und vor allen Dingen natürlich, bleib gesund.
Ja, danke, du auch.
Vielen Dank an Nikolai von Dellingshausen. Das war ein weiterer spannender Blick in die Karriere und das Innenleben einer facettenreichen Persönlichkeit, der mit ganz viel Ruhe, Geduld und sehr unaufgeregt seinen eigenen Weg geht und auch weitergehen wird. Wenn ihr mehr Einblicke und Hintergründe zu den Stars der deutschen Golfszene hören möchtet, schaut doch in unseren Nur-Golf-Feed auf meinsportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Dort findet ihr auch noch unsere exklusiven Interviews mit Esther Henseleit, mit Moritz und Caro Lampert, mit Max Kiefer und mit Florian Fritsch. Hört rein und gebt uns gerne Feedback bei iTunes zum Beispiel. Verteilt fleißig Sterne und schreibt uns eine kleine, hoffentlich positive Rezension und abonniert unseren Podcast. Danke für heute und für euer Interesse und bis zum nächsten Mal hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Nur Golf auf meinsportpodcast.de.